heute Fortsetzung machen in der Betrachtung des Lebens Abrahams. Wir haben letzten Sonntag die erste Botschaft gehört aus dem ersten Buch Mose. Ihr könnt schon mal aufschlagen, erstes Buch Mose, Kapitel 12. Und das erste Buch Mose berichtet ja umfangreich über diese Person Abraham. Das sind die Kapitel 12 oder eigentlich schon das Ende von 11 bis zum Kapitel 25, bis zu seinem Tod. Im Alter von 175 Jahren wird sein Leben im ersten Buch Mose sehr ausführlich beschrieben. Und Abraham ist so bedeutend, dass nicht nur das erste Buch Mose von Abraham spricht, sondern, ich will nicht sagen alle Bücher der Bibel, das stimmt nicht, aber sehr, sehr viele. Alle Bücher des Pentateuchs, also auch die zweite, dritte, vierte und fünfte Bücher Mose, die Chroniker, die Könige, Josua, Nehemia, die Psalmen reden oft von Abraham, die kleinen wie die großen Propheten, und im Neuen Testament ist es nicht anders. Alle vier Evangelien sprechen von Abraham, der Herr Jesus bezieht sich häufig auf ihn. Und auch die Apostel Paulus, Jakobus, Petrus sprechen von diesem besonderen Mann des Glaubens, wie auch der Schreiber des Hebräerbriefs, auf den wir noch zu sprechen kommen. Und ich denke, jeder von uns, der ein Stück weit im Glauben gewachsen ist oder gelaufen ist, hat gewissermaßen ein Bild oder eine Vorstellung von Abraham. Ich kann das heute Morgen nicht tun, weil es eine Predigt ist, aber in der Bibelstunde würde ich euch am liebsten jetzt fragen, ihr Lieben, wenn ihr nur das Wort Abraham hört, was ist das Allererste, was dir in den Sinn kommt? So ähnlich wie bei, na, da ist einer, gut.
Glaube und Israel.
Ja, das stimmt. Das, so ähnlich hätte ich wahrscheinlich auch geantwortet. Also bei Jona hätte ich gesagt, der Fisch, und bei Josef, der Mantel. Und bei Abraham hätte ich gesagt, ja, Urvater Israels. Und wahrscheinlich würden meine Gedanken sofort zur Opferung seines Sohnes gehen, weil das war unzweifelhaft ein Höhepunkt. Und natürlich dann auch zu Recht Hebräer 11, ein Glaubensheld, wirklich ein Mann des Glaubens. Das sind die ersten Gedanken, die man unweigerlich denkt, wenn man an Abraham denkt. Ihr Lieben, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir, ich weiß nicht, wie weit wir gehen, ob wir tatsächlich gemeinsam hier in den Predigten bis Kapitel 25 gehen, aber ich bin sehr dankbar, dass wir zumindest jetzt anfangen, auch dieses Leben, dieses Patriarchen so zu studieren, wie es das Wort beschreibt. Heute Morgen wurde schon mal gesagt, die Bibel ist durch und durch, in Anführungszeichen, ehrlich oder offen oder transparent und beschönigt nichts und beschreibt wirklich die Menschen, auch diese tatsächlichen Glaubenshelden, wie sie wirklich sind. Und ich denke, dass wir aus diesem Leben Abrahams sehr, sehr viel Trost für uns ziehen können. Wenn wir ein ganzes Bild oder ein biblisches Bild von diesem Mann sehen. Denn heute wird uns in diesem Abschnitt, Kapitel 12, die Verse 1 bis 9, ich will ihn den jungen Abraham nennen. Heute wird uns der junge Abraham begegnen. Weil die Opferung Isaaks, das dauert noch mindestens 40 Jahre. Das ist wesentlich später und in der Zeit hat Abraham sehr viel mit Gott erlebt. Und ich hoffe, dass wir auch das sehen und erkennen können, dass wir Glaubenshelden, ich muss vorsichtig sein, wie ich das ausdrücke, aber dass wir Glaubenshelden nicht verklären. Ich hoffe, ihr versteht diesen Ausdruck. Dass wir aus ihnen nicht etwas machen, was sie in Wahrheit niemals waren. Und das, glaube ich, ist wirklich dann sehr, sehr tröstlich für uns, dass wir hier wie bei Abraham sehen können, Glauben ist ohne jeden Zweifel etwas, was reifen kann und was auch reifen soll. Wenn wir die ersten Verse lesen, aus Kapitel 12, die Verse 1 bis 4, kriegen wir eigentlich noch einmal das Bild oder sind versucht, dieses Bild zu sehen, was wir vorher schon in unseren Köpfen gezeichnet haben. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann kommen die Bundesverheißungen und ich will dich zu einem großen, zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will die segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Vers 1 nochmal, der Herr sprach, Abraham geh, Vers 4, und Abraham ging. Wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Wenn wir nur diesen Abschnitt lesen oder bei Kapitel 12 praktisch das Leben Abrahams beginnen, dann bekommt man den Eindruck, perfekt, es passt genau in mein Bild. Abraham, der Mann, der den großen Glauben hat, makellos. Der Herr spricht, Vers 1 und Vers 4, und Abraham geht. Richtig? Nicht richtig. Wir müssen alle Stellen zusammenziehen, wenn es um das Leben Abrahams geht. Und am letzten Sonntag haben wir das schon gesehen. Ja, wir müssen auch das Neue Testament in dem Fall, das ist nicht häufig, glaube ich, darf ich sagen, dass man das Neue Testament kennen muss oder Jude sein muss, um das Alte Testament besser zu verstehen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, diese Rede, die Stephanus gehalten hat, die in Apostelgeschichte 7 aufgezeichnet ist, haltet bitte den Finger in 1. Mose 12 und schlagt Apostelgeschichte 7 auf. Da zeigt Stephanus, ich lese mal in Apostelgeschichte 7 ab Vers 2, er aber sprach, ihr Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war und unmissverständlich, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Das wirft, wenn man genauer hinschaut, auf einmal ganz, ganz viele Fragen auf. Ja, wenn wir nur Kapitel 12 lesen in 1. Mose, dann denken wir, wunderbar, so wie wir es erwarten, Gott spricht, Abraham gehorcht. Ja, er ist ja der Glaubensheld, er ist ja der Überflieger, er ist ja für manche von uns vielleicht, oder für die meisten, denke ich, wenn nicht sogar für alle, unerreichbar, wenn man ihn so anschaut. Aber jetzt auf einmal kriegt das Bild einen kleinen Makel. Der wurde nicht in Haran erst gerufen, zieh aus, sondern der wurde schon in Mesopotamien, in Ur, da wo er geboren wurde, da wurde er schon gerufen. Und das wirft viele Fragen auf, weil wir haben ja letzten Sonntag von, und Peter hat schon ein bisschen davon gesprochen, wir haben ja in Kapitel 11 gesehen, dass es der Vater Terach war, der aus Ur aufbricht. Da heißt es nicht, Abraham brach auf, sondern Terach brach auf. Warum Terach und nicht Abraham? Denn er hat doch den Ruf erhalten. Zweite Frage, warum brechen sie eigentlich als Großfamilie auf? Wenn man den Aufruf hier in 1. Mose 12 genau liest und genauso in Apostelgeschichte 7, wo Stephanus ihn fast wortwörtlich wiederholt, da heißt es doch, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause. Warum zieht denn die ganze große Familie los? Oder natürlich muss man sich dann auch fragen, warum kommen sie denn nach Haran? Warum denn ausgerechnet Haran? Warum denn nicht Kanaan? Denn das war doch der Aufruf, wo sie eigentlich hingehen sollten. Und man darf auch noch die Frage stellen, warum dauert es eigentlich so lange? Ja, wir haben nicht, glaube ich, die Gewissheit, hundertprozentig von der Schrift jedenfalls, von der Tradition der Juden wahrscheinlich schon, aber nicht von der Schrift her festlegen zu können, wie viele Jahre es sind. Aber es ist sehr gut möglich, lass es uns so formulieren, dass von dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal gerufen wurde, in Ur, in Mesopotamien, bis zu dem Zeitpunkt, wo er nach Kanaan gegangen ist, 40, wenn nicht sogar mehr Jahre vergangen sind. Warum? Um diese Fragen zu beantworten, denke ich, ist es hilfreich, wenn wir uns einen kleinen Einblick über die Geografie verschaffen, sprich, wie dieser Zug, oder besser, wo Abraham mit seiner Familie, natürlich auch mit Terach, lebte und wie dieser Zug tatsächlich vonstatten ging. Ich habe einfach, und das ist das Schöne, und das unterscheidet die Bibel übrigens von den meisten oder allen anderen Glaubensbüchern. Die Bibel ist auch ein Geschichtsbuch. Ja, man darf heute Google Maps aufschlagen und man findet heute noch die Orte und kann heute auch noch nachvollziehen, wie Abraham damals ging. Erstmal nur, damit ihr einen Überblick bekommt, das Große, was ihr hier in der Mitte seht, ist der heutige Irak. Hier drüben Syrien, auch relativ groß. Hier das kleine Israel mit der sogenannten Westbank, Libanon, Jordanien. Syrien sieht heute natürlich anders aus, aber da können wir vielleicht nachher noch kurz drüber sprechen. Ur liegt ziemlich weit hier unten, fast in der Nähe von Basra, zwischen Basra und Bagdad, am Euphrat. Ja, schon recht nah am Persischen Golf. Und das ist die Wegstrecke, das muss nicht genau die Wegstrecke sein, aber das könnte die Wegstrecke gewesen sein, die Terach und Abraham oder Abraham und Terach dann gezogen sind. Er hat den Ruf hier bekommen, in Ur, dort haben sie gelebt. Das steht auch nicht in der Schrift, aber höchstwahrscheinlich sind sie da oben alle geboren worden, als Aramäer. Und wahrscheinlich, das steht auch nicht direkt da, aber das glaubt man auch von den Traditionen der Juden, haben sie hier oben in Haran eine Zeit lang gelebt, bevor Abraham geboren wurde. Aber da wurde der erste Sohn Haran geboren. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch Haran. Und da gibt es einen großen Altersunterschied, denn Haran war ja schon gestorben, als sie hier losgezogen sind. Lot war der Enkel, der Sohn Harans. Der Enkel ist dann mitgezogen mit Abraham. Und der Altersunterschied war wahrscheinlich gar nicht so groß. Wie dem auch sei, sie haben aber hier in Ur in Mesopotamien gelebt und sind dann diesen Weg entlang gezogen. Und schaut nochmal genau hin, wo eigentlich das Ziel sein sollte. Das hier, heutiges Israel, damaliges Kanaan, war das Ziel, wo sie hinziehen sollten. Und es ist noch relativ verständlich, dass sie vielleicht ein Stück weit hier hochziehen, nach Nordosten. Aber spätestens hier in der Höhe von Bagdad, dann hätte man eigentlich diesen Weg nehmen müssen, der direkt nach Kanaan führt. Aber das tun sie nicht. Sie ziehen und ziehen an Bagdad vorbei, ja, damals Babylon, und ziehen und ziehen und ziehen, ziehen immer weiter nordwestlich, schon längst an Israel oder an Kanaan vorbei. Und hier an der Stelle gehen sie sogar mehr oder minder in die geradewegs entgegengesetzte Richtung. Das sind übrigens 100 Kilometer. Die ganze Strecke, die ihr hier seht, sind über 1000 Kilometer, die sie gezogen sind. Also es hat mit Sicherheit auch einige Jahre gedauert, um mit zu Fuß und mit dem ganzen Volk zu ziehen. Aber sicherlich keine 50 Jahre, denn das wissen wir, es ging erst weiter, als Terach dann hier oben in Haran starb, im Alter von 205 Jahren. Und dann, Abraham war 75 Jahre alt, dann ging es erst wieder los. Es kann die Route gewesen sein, durch Westsyrien. Es kann auch gut die Route durch den Libanon gewesen sein, kommt Abraham nach Kanaan. Um die Fragen besser zu beantworten, warum ist er denn so gelaufen oder warum sind sie so gelaufen, schauen wir uns mal die nächste Karte an, weil das ist einfach nur eine politische Karte, das sagt euch nichts über die Geologie oder über die Begebenheiten aus. Es ist leider sehr, sehr hell hier im Raum, deswegen könnt ihr das kaum erkennen. Aber Ur liegt direkt am Euphrat. Und ihr seht es, denke ich, auch bei diesem schlechten Licht, das ist furchtbare Wüste. Ja, der ganze Mittlere Osten ist ja ganz anders, als ihr euch Deutschland oder Hessen vorstellen müsst. Ja, das meiste davon ist viel, viel Wüstengebiet. Und der Euphrat geht genau diesen Weg, natürlich in umgekehrter Reihenfolge zum Persischen Golf, aber der Euphrat läuft genau diesen Weg exakt bis hier oben nach Haran. Das ist noch ein Seitenarm vom Euphrat. Der Euphrat entspringt eigentlich in diese Richtung. Da oben ist aber genau ein Seitenarm, also auch Wasser. Terach und Abraham machen nichts anderes, als immer schön dem Wasser entlang zu ziehen. Weil Wasser bedeutet in dieser Gegend Leben. Das ist nicht wie bei uns heute, dass ich mal schnell am Bahnhof noch mir ein Wasser hole oder mal einen Wasserhahn aufdrehe und trinken kann. Das ist viel, viel Wüste und das bedeutet Gefahr und auch ein Stück weit Glauben, wenn man das durchziehen will. Und was machen die zwei oder die ganze Großfamilie? Sie ziehen immer schön dem Wasser entlang und das bedeutete Leben. Und hier, spätestens, also eigentlich schon hier, hätten sie den Glaubensschritt wagen müssen und durch die Wüste nach Israel ziehen müssen. Haben sie nicht getan. Sie entfernen sich immer weiter weg von dem Ort, wo sie eigentlich hingehen sollen. Und spätestens hier ist es ganz klar, der Weg müsste nach Süden gehen. Und sie gehen sogar, weil das Wasser nach Norden geht und weil sie in Haran wahrscheinlich auch sehr bekannt war, ziehen sie weiter nach Norden. Die letzte Karte kann es vielleicht noch ein bisschen deutlicher zeigen. Und dann haben wir genug Geografie, also nochmal hier Israel. Hier seht ihr sehr schön den Euphrat in blau gezeichnet und den Tigris. Und hier auch dieses, man kann es fast sagen, wie ein Delta, also wo viel, viel Wasser zusammenkommt und dadurch auch viel, viel Leben ist. In dieser fruchtbaren Gegend, also genau genommen ist hier Ur, das ist Basra, hier sind sie aufgebrochen. In dieser fruchtbaren Gegend haben sie gelebt und es brauchte sehr viel Glauben, diese fruchtbare Gegend zu verlassen, durch die syrisch-arabische Wüste nach Kanaan zu ziehen. Und eben diesen Glauben hatte Abraham nicht. Man muss sehr ausgewogen sein, wenn man das sagt. Man muss Balance halten, ja, wenn man hier zeigt, dass Abraham eben wenig Glauben hatte. Denn ja, er hatte Glauben. Das ist gar keine Frage. Wir wissen von Josua zum Beispiel, das könnt ihr auch gerne aufschlagen, aus Josua 24, lasst mal den Finger auch in 1. Mose 12. Josua 24, Vers 2. Da heißt es, und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams, und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Abraham und seine Familie Terach lebten nicht nur in einem Land, wo viel Götzendienst war, in Mesopotamien, sondern sie waren selbst Götzendiener. Und diesem Abraham erscheint Gott, gibt ihm den Auftrag, geh aus deinem Land, ein vertrautes Land, geh aus deiner Verwandtschaft und geh sogar aus deines Vaters Hause. Und wie gesagt, ich versuche jetzt Balance zu zeichnen und geh in das Land, was ich dir zeigen möchte. Und ich denke, die Richtung war klar, sie wussten, wo sie hingehen sollen. Sie sollten nach Kanaan. Sie gehen und es ist wirklich ein Gemisch. Auf der einen Seite, er war Götzendiener und auf einmal erscheint ihm der Lebendige, der wahre Gott. Und was macht Abraham? Abraham zeigt Glauben. Das ist was Bedeutendes, ja, dass er tatsächlich das Land verlässt und aufbricht. Aber er zeigt gleichzeitig auch einen sehr, sehr kleinen Glauben. Weil er hätte, das heißt es eindeutig, er hätte seinen Vater hinter sich lassen müssen. Das hat er nicht gemacht. Er hätte seine ganze Großfamilie hinter sich lassen müssen. Das hat er nicht gemacht. Und er hätte eigentlich auf dem mehr oder minder direkten Weg nach Kanaan ziehen sollen. Das hat er auch nicht gemacht. Er geht immer schön dem Wasser entlang. Wasser bedeutete Leben. Darauf hat er sich verlassen. Er hat nicht diesen Glaubensschritt getan und ist in die Wüste eingestiegen. Und wir wollen nicht darüber spekulieren, wie das mit Terach und Abraham war. Da kann man viel drüber spekulieren, ja, wie die miteinander geredet haben, als jetzt Abraham den Ruf bekommen hat, hey, wir sollen losziehen, und wie Terach vielleicht reagiert hat, ja, weil der Ruf ging ja an Abraham. Es steht nichts in der Schrift, aber ihr wisst selber, Arnold, kann man ruhig mal Arnold mit Abraham verwechseln, Arnold Fruchtenbaum bezieht sich öfters mal auch auf die jüdische Tradition. Und von der jüdischen Tradition wissen wir zum Beispiel, dass es Aramäer sind, wissen wir, dass sie in Haran lebten, wissen wir, dass sie dort unten in dieses Ur von Mesopotamien waren. Und die jüdische Tradition sagt auch, wie Abraham seinen Vater Terach überzeugt hat. Terach war nach der jüdischen Tradition sogar Händler für Götzen. Also es waren nicht nur Götzenanbeter wie der Rest um sie rum, sondern er handelte sogar mit diesen Götzenbildern. Und als Terach mal einige Zeit aus dem Haus war, nahm Abraham, nachdem er diesen Ruf hatte von Gott, einen großen Hammer und zerschlägt alle die Götzen Terachs und nimmt dann den Hammer und legt ihn in die Hand des größten Götzen. Und als Terach zurückkommt, also ist jüdische Tradition, als Terach zurückkommt, sagt er, was ist denn das? Und dann sagt Abraham, ja, der große Götze hat die ganzen kleinen Götzen, der große Gott hat die ganzen kleinen Götzen zerschlagen. Und dann sagt Terach zu seinem Sohn, was für ein Blödsinn. In diesen Götzen ist keine Kraft, die können niemanden zerschlagen. Und warum betest du sie dann an? Es kann sehr gut sein, dass es so ist. Es klingt sehr weise, ja, wie Abraham da mit seinem Vater redet. Nichtsdestotrotz, sie sind ausgezogen. Sie sind beide ausgezogen. Aber Großfamilie, und das ist auch wichtig, dass man das versteht, Großfamilie damals hat den gleichen Stellenwert wie heute die Bundesversicherungsanstalt, heißt sie so, Hermann, du kennst dich damit aus, also die Deutsche Rentenversicherung oder wie immer man diese Stelle nennt. Ja, wir denken, wir zahlen ein und kriegen raus, das stimmt ja gar nicht, wir zahlen ein, damit die, die jetzt in Rente sind, kriegen, das ist der Generationenvertrag, aber wir denken alle mal, dass auch unsere Nachkommen dann uns eine Rente zahlen. Also die Familie ist etwas größer geworden durch die BFA oder wie sie heißt. Aber damals gab es keine Bundesversicherungsanstalt. Damals war die Familie die Versicherungsanstalt. Was glaubt ihr, wie Terach reagiert hat, als sein Sohn ihm gesagt hat, dass er von ihm wegziehen will, dass er ihn verlassen will? Das ist meine Rente, die da wegzieht. Ja, das lege ich ihm jetzt in den Mund. Aber Terach hat wahrscheinlich gesagt, naja, also wenn es unbedingt sein muss, hast mich überzeugt, aber nicht ohne mich. Ja. Ich will euch nur zeigen, da war beides da. Auf der einen Seite, wir müssen Balance halten. Ja, da war Glaube da. Wirklich Glaube, weil das waren Götzendiener. Die kannten den lebendigen Gott nicht mehr. Es ist von, ja, die Juden zählen ja von der Schöpfung angesehen. Abraham wurde im Jahr 1948 geboren, aus jüdischer Sicht. Also circa 2000 Jahre nach dem Schöpfungsbericht. Oder auch umgekehrt, man kann sagen ungefähr 2000 Jahre vor Christus. Das heißt, 2000 Jahre waren vergangen. Und in der Zeit hat sich viel Götzendienst, viel Abfall breit gemacht unter den Menschen. Die haben alles Mögliche angebetet, aber nicht mehr den Gott Adams und Abels und Noahs. Und Abraham war auch einer dieser Götzendiener. Und der kriegt, und das ist Gottes Gnade und Souveränität, er bekommt diesen Ruf, er sollte der Stammvater Israels sein. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt beides sehen, auch anhand dieser Karten. Ja, auf der einen Seite, da ist Glaube. Auch wirklich rettender Glaube, wenn man das sagen darf. Warum? Weil er geht ja los. Er handelt im Vertrauen auf das, was er versteht. Aber es ist auch, und das müssen wir verstehen, beim jungen Abraham ein sehr, sehr kleiner Glaube. Ich will nicht Unglauben sagen. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe. Es war Glauben da. Aber es war ein sehr kleiner Glauben da. Und ich hoffe, ihr versteht schon, in welche Richtung die Predigt gehen soll. Die Predigt hat heute eigentlich nur einen einzigen Punkt. Gott und seine Treue ist viel, viel größer als selbst unser kleinster Glaube. Und es ist ganz normal, dass Abraham ja am Anfang, und auch wir übrigens am Anfang, einen kleinen Glauben haben. Es ist Glauben da. Er hört auf das Wort Gottes. Er glaubt dem Wort Gottes, dass es die Wahrheit ist, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und er handelt auch im Glauben. Seht ihr das? Die drei Dinge. Er hört, er glaubt, dass es die Wahrheit ist. Bis dahin ist es noch kein rettender Glaube. Das macht Satan auch. Satan hört auch das Wort Gottes. Satan glaubt auch, dass es Wahrheit ist. Aber Abraham macht, und wenn es nur kleine Schritte sind, aber Abraham handelt im Vertrauen auf dieses Wort Gottes. Also man kann, wenn man so sagen will, er hatte wie rettenden Glauben. Aber es war auch ein sehr, sehr kleiner Glaube. Was ist die Anwendung für uns? Erstens, ähnlich wie Abraham, denke ich, startet jeder von uns mit einem kleinen Glauben in dieses Glaubensleben. Ja, es muss rettender Glaube sein. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Glauben und Unglauben. Aber keiner von uns ist am ersten Tag ein Glaubensheld. Wir fangen ganz klein an. Das ist normal, dass wir keine Bäume ausreißen im Glauben als junge Leute im Glauben. Ja, damit sollten wir rechnen. Zweitens ist es auch ganz normal, dass unser Glaube wachsen soll. Der Glaube Abrahams, was wir hier sehen, ist der ganz junge Abraham, der gerade berufen wird. Das ist nicht der gleiche Abraham, den ihr über 40 Jahre später bei der Opferung seines Sohnes seht. Also ist es auch ganz normal, dass Glaube wachsen soll, dass Glaube sich mehren soll. Ja, wenn ihr mal den Finger wieder in 1. Mose 12 lasst, schlagt bitte mal 2. Thessalonicher 1 auf, schreibt Paulus an die Gemeinde der Thessalonicher. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Und da sagt er über die Thessalonicher: Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst. Wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, so 0 oder 1. Ja, entweder ja, ich bin supergläubig und bin der Überflieger und reiß im Glauben Bäume aus, oder es gibt nur Ungläubige. Nein, ja, es gibt einen Unterschied zwischen Unglauben und kleinem Glauben, aber jeder fängt klein an und es ist ganz normal, wie Paulus auch den Thessalonichern schreibt, dass man im Glauben wächst. Also es ist nichts Schändliches, das ist die erste Anwendung, wenn wir einen kleinen Glauben am Anfang unseres Glaubenslebens haben. Zweitens, es ist ganz normal, dass Glaube wachsen soll. Und drittens, und das können wir ein Stück weit hier schon sehen, und das werden wir die ganze Zeit sehen, wenn wir Abraham beobachten, Gott gebraucht Prüfungen, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Das ist auch ganz normal. Das ist die erste Prüfung, ja, die Gott Abraham hier gibt. Geh aus deinem Land, geh aus deiner Verwandtschaft und geh aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen möchte, das ich dir zeigen werde. Gott gebraucht Prüfungen in diesem Leben. Und wir wissen, es kommen noch viele Prüfungen auf Abraham zu. Und er meistert sie nicht alle perfekt. Denkt an die Hungersnot, die gleich kommt. Was macht Abraham? Er rennt gleich nach Ägypten. Das bringt große Probleme, weniger über ihn, noch viel mehr über seine Frau, was er seiner Frau zumutet. War das ein Akt des Glaubens, dass er zu ihr sagt, verleugne mich, ich bin dein Bruder? Das war ja halb richtig. Es war ihr Halbbruder. Ja, und die halbe Wahrheit war eine ganze Lüge. Da war, ja, er hat daneben gehauen bei dieser Prüfung. Oder denkt später, er hat die Verheißung, er kriegt sie jetzt gleich hier, er soll, aus seinen Lenden soll das ja kommen, dieses große Volk. Ja, und dann dauert es aber. Hier ist er 75, dann ist er bald 100. Stell dir mal vor, du kriegst eine Verheißung und Gott erfüllt diese Verheißung nicht über 25 Jahre. Ja, da kann man schon mal ungeduldig werden. Und ich will nicht Sarah schlecht machen, aber in dem Fall hat er mal auf seine Frau gehört. Ja, Abraham kommt auch schlecht genug weg. Aber dann hört er auf den Rat seiner Frau und er nimmt sich Hagar zur Frau und zeugt mit ihr dann den vermeintlich erstgeborenen Sohn. Aber ihr Lieben, und wir sind ja mittlerweile eine gemischte Gemeinde und haben Menschen, die genau aus diesen Gebieten kommen unter uns, ihr Lieben, Ismael war der Erstgeborene nach dem Fleisch. Und Isaak war der Erstgeborene, wie er wirklich sein sollte, den Gott ihm geschenkt hat, aus diesem erstorbenen Leib Sarahs. Der war erstorben, sagt auch Hebräer 11. Ja, er hat Isaak aus dem Tod bekommen, weil das ein erstorbener Leib war. Das brauchte viel Glauben, ein Glauben, der auch meinen Glauben übersteigt. Aber Abraham hat diesen Glauben gelernt. Abraham ist gewachsen zu diesem Abraham, den ihr dann am Ende seht, der sogar es fertig bringt, diesen einen Sohn, auf dem die ganze Verheißung liegt, versteht ihr das? Der wartet über 25 Jahre auf dieses, darf ich das sagen, auf dieses Würstchen. Und jetzt ist es da und jetzt erwartet Gott von ihm, dass er das opfert. Und Abraham hat am Ende seines wachstümlichen Weges mit Gott, da hat er tatsächlich diesen festen, großen, der ihn auch zum Glaubensheld macht, diesen großen Glauben, dass er bereit ist, diesen Isaak sogar hinzugeben. Weil er den Glauben hatte, Gott kann den Isaak auch wieder zum Leben erwecken. Er hat ihn mir sowieso aus dem Tod geschenkt, kann er mir auch ein zweites Mal aus dem Tod schenken. Aber das ist nicht der Abraham, den wir heute hier in der Geschichte sehen, am Anfang seines Lebens. Und das, ich hoffe, ich kann mich verständlich machen, das ist so tröstlich. Die Bibel ist ehrlich. Die Bibel zeichnet nichts schön. Macht nichts, verbrämt nichts oder versteckt nichts. Warum denn? Ja, wegen uns. Das ist uns gegeben, sagt Paulus im Römerbrief, damit wir Trost haben, damit wir Hoffnung haben. Weil es ganz normal ist, dass, wenn ich zum Glauben gekommen bin, das erstmal ein kleiner Glaube ist. Und der Glaube soll sich bewähren, der soll wachsen. Und drittens, auf diesem Weg der Bewährung gebraucht Gott was? Und das ist normal. Gott gebraucht Prüfungen. Das ist das Dritte, das können wir hier sehen. Gott gebraucht Prüfungen. Schlagt mal, und dann jage ich euch nicht mehr durch die Schrift, 1. Petrus 1 noch dazu auf. 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 7. Und lasst, wie gesagt, euren Finger bei 1. Mose 12. In 1. Petrus 1, Vers 3 sagt der Apostel Petrus zu den Gläubigen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, bitte, in Anführungszeichen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Warum? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und zu Herrlichkeit und zur Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wir haben es heute Morgen auch in dem Zeugnis von Sascha und Svetlana gehört. Gott hat viel weniger Interesse an unserem äußeren Wohlergehen als an unserem inneren Wohlergehen und an unserer inneren Reifung. Das ist der Unterschied. Ja, viele Christen heute propagieren leider ein falsches Evangelium, dass das Evangelium dir äußeres Wohlergehen schenkt. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Gottes Kinder werden gerade durch Prüfungen geschickt, die vielleicht andere gar nicht unbedingt durchmachen müssen. Warum? Um ihren Glauben zu reifen, zu bewähren. Gott hat ein Ziel damit. Es ist ganz normal, die drei Punkte möchte ich euch immer wieder sagen, es ist normal, dass unser Glaube am Anfang klein ist. Es ist ganz normal, da braucht sich niemand für schämen, dass Glauben wachsen muss. Und drittens ist es auch ganz normal, und das sollte uns Trost sein, dass Gott uns gerade für dieses Wachstum, weil es nicht anders möglich ist offenbar, durch Prüfungen schickt. Niemand braucht sich dafür zu schämen, dass sein Glaube noch klein ist, wenn er jung ist im Glauben. Und jeder sollte bitte fest damit rechnen, dass Gott Feuer ansetzen wird in unserem Leben, um eben diesen Glauben zu bewähren. Und viele von den älteren Geschwistern unter uns wissen das viel besser als ich. Er möchte einen jeden von uns vollkommen, Kolosser 1, Vers 28, in Christus darstellen. Und deswegen lasst uns bitte nicht überrascht sein, wenn Prüfungen kommen. Und an der Stelle hoffentlich ein kleiner Exkurs. Wie kann ich durch diese Prüfung wirklich gehen? Und es ist fast ein Huhn-Ei-Problem, weil durch die Prüfung lerne ich ja Gott besser kennen. Weil er, das werden wir hier sehen, vielleicht sollte ich das erst sagen. Was passiert denn dann? Also wir haben den Text ja noch gar nicht fertig gelesen. Komm, wir halten uns lieber an den Text. Exkurse haben wir keine Zeit. Vers 5. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders und alle ihre Habe, die sie erworben hatten, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus. Wo zogen sie aus? Jetzt von da oben, von Haran. Und sie ziehen, und es brauchte übrigens, das hat man an der Karte nicht so gut sehen können, aber das brauchte auch ein Stück weit Glauben. Weil auf diesem Weg von von Haran runter nach Bethel oder nach Kanaan, da warten auch Wüstenregionen auf sie. Auch wenn das der fruchtbare Teil des ganzen Mittleren Orients ist, und trotzdem brauchte das auch wieder Glauben. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Als Abraham nach Kanaan kommt, muss er eigentlich auf ein Leben zurückblicken, was die letzten 40, 50 Jahre, ich will nicht sagen vergeudet war, auf keinen Fall, weil Gott hat es ja gebraucht, diese Glaubensprüfung. Aber seht ihr, wie stotternd dieses Leben losgelegt hat. Wahrscheinlich hat er 40, 50 Jahre auf dem Weg von Ur bis in das Land, wo Gott ihn hinbringen wollte, verplempert. Und er kommt jetzt endlich in dieses Land und wir lesen nichts davon, dass Gott nochmal zu ihm geredet hat. Er hat ja schon zu ihm geredet in Ur, als er noch in Mesopotamien war. Und jetzt kommt er in dieses Land und was macht sein Gott mit ihm? Sein Gott redet. Er redet, er wendet sich wieder zu. Und er gibt ihm sogar noch eine größere Verheißung als all die Verheißungen, die Abraham vorher bekommen hat. Und die waren schon groß. Abraham bekommt 6 Verheißungen in diesen Versen 2 und 3. Er bekommt die Verheißung, dass er zur großen Nation gemacht werden wird, dass er gesegnet wird, dass er seinen Namen groß macht, dass alle gesegnet werden, die ihn segnen, dass alle verflucht werden, die er flucht und dass in ihm alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. 6 Verheißungen bekommt er. Aber als er dann ins Land kommt, wo er sich fragen muss, oh, wie habe ich jetzt performt? Wie war meine Leistung? 50 Jahre für diesen ersten Glaubensschritt. Gott, was war denn jetzt? Was war denn das? Was macht der Herr mit ihm? Er redet mit ihm. Und er gibt ihm sogar noch eine größere Verheißung und sagt, weißt du was? Deine Nachkommen, deinen eigenen Nachkommen will ich dieses Land geben. Das hat er vorher noch nicht gehört, als er ausgezogen ist. Als er angekommen ist, bekommt er sogar weit, nicht nur, und das ist das Schönste, Gott redet mit ihm, wendet sich ihm zu, sondern er bekommt sogar noch weitere Verheißungen. Ihr Lieben, das ist so wichtig zu verstehen, dass wir durch die Glaubensprüfungen, die Gott als Programm, nicht als Ausnahme oder als Ausrutscher, als Programm in unser Leben schickt, dass wir Gott kennenlernen. Es ist ein Huhn-Ei-Problem. Durch die Prüfungen und wie wir durchgehen, lernen wir ja Gott auch kennen. Aber wir dürfen Gott auch kennenlernen durch die Art und Weise, wie andere schon durch Prüfungen gegangen sind. Wie wir das Wort Gottes lesen, wie er sich geoffenbart hat in seinem Wort. Versteht ihr? Abraham konnte nicht hingehen und konnte sagen, ach, jetzt lese ich mal von den großen Geschichten, ja, vom Auszug aus Ägypten und wie Gott treu gewesen ist. Das konnte er nicht. Abraham konnte nichts von der Treue Gottes über sein ganzes Bundesvolk, über die hunderte von Jahren im Alten Testament lesen. Das konnte er nicht. Du kannst das. Und Abraham kannte mitnichten schon klar Golgatha. Das kannte er noch nicht. Er konnte auch kein Neues Testament aufschlagen und sich trösten über das, wie Gott wirklich ist. Versteht ihr das? Aber Gott redet mit ihm und Gott redet auch mit uns durch sein Wort. Und dieses Wissen um das Wesen Gottes soll uns Kraft geben, durch diese Glaubensprüfungen zu gehen. Versteht ihr? Es wird sehr häufig betont, dass wir Gerechtfertigte sind. Es wird hoffentlich häufig betont, was Rechtfertigung ist. Vielleicht wird es zu wenig betont und wir brauchen das immer wieder. Aber Rechtfertigung bedeutet nicht, dass du und ich besser gemacht werden durch das Blut Jesu Christi. Sondern Rechtfertigung bedeutet, du bist ungerecht und Gott schenkt dir seine Gerechtigkeit. Deswegen wird die Rechtfertigung auch mit Kleid verglichen. Das Kleid ist nicht Teil deiner Haut. Gott überkleidet dich mit seiner Gerechtigkeit. Okay? Schwer zu fassen. Und oft wollen wir das gar nicht annehmen, dass wir absolut gerecht sind vor Gott. Aber was wenig betont wird, ist, Gott behandelt dich jetzt auch wie ein Gerechtfertigter. Das ist nicht nur eine theologische Größe. Du bist jetzt gerecht, na toll. Ja, was bedeutet das? Sondern Gott schenkt dir seine ganze Gunst, seine ganze Zuneigung, seine ganze Zuwendung, weil du sein Kind bist. Weil es nichts mehr gibt, was trennt. Weil das Blut seines Sohnes für dich geflossen ist. Du bist Gerechtfertigter und er behandelt dich jetzt als Gerechtfertigter. Und das ist die Botschaft, die jeder von uns festhalten muss, wenn wir durch Glaubensprüfungen gehen. Wie sollen wir sonst, oder wie die Puritaner gesagt haben, wenn wir das nicht festhalten, wer wir sind und wie Gott uns jetzt auch liebt und Zuneigung zu uns hat, als völlig Gerechtfertigte, dann leiden wir in Prüfungen immer doppelt. Jede Prüfung bedeutet Leiden. Jakobus sagt nicht, es ist lauter Freude, wenn ich in lauter Prüfungen komme. Das sagt Jakobus nicht. Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude. Das ist was ganz anderes. Die Prüfung ist nie Freude. Das war hart für Abraham. Und das ist hart, was manche von euch erlebt haben in Glaubensprüfungen. Aber wenn wir nicht daran festhalten, dass Gott gütig ist, dass er uns am Kreuz bewiesen hat, dass er es gut mit uns meint und dass uns die volle Zuwendung gilt, dann leiden wir immer doppelt. Wir leiden wegen der Prüfung, weil die Prüfung ist schwer, aber wir leiden auch ständig an dieser Frage, meinst du es wirklich gut mit mir? Ist es normal, diese Frage? Ich will keinen bloßstellen, der so eine Frage schon gestellt hat. Aber seht ihr, was Gott eigentlich erreichen möchte? Er möchte uns gerade durch die Prüfungen seine Treue zeigen. Bei Abraham hat er seine Treue bewiesen. Und wieder hat er seine Treue bewiesen. Der haut ja noch viel mehr daneben. Denkt nochmal an Hagar. Denkt nochmal an Sarah, wie er mit seiner Frau umgegangen ist in Ägypten. Der haut noch groß daneben. Hat sich Gott jemals von Abraham gelöst? Nie. Hat Gott sich jemals, und das war der größte Trost für mich, während der Bibelschulzeit. Das hat dieses Urvertrauen gebildet, was jeder Christ hoffentlich früh in seinem Leben, in seiner Nachfolge bilden muss. Er hat Israel Israel hat ihn wieder und wieder enttäuscht. Nicht nur Abraham. Israel hat ihn wieder und wieder enttäuscht. Wann hat Gott sich endgültig für immer von seinem Bundesvolk abgewendet? Nie. Und deswegen wird Gott sich auch nie zu einem unverbrüchlichen, unverwelklichen, ewigen Erbteil hat er uns wiedergeboren. Deswegen wird Gott sich auch nie von dir abwenden. Und ihr seht dieses Huhn-Ei-Problem. Wenn wir das lernen, wir gehen durch Prüfungen, wir versagen ein Stück weit. Gott ist trotzdem treu, dann lernen wir ihn kennen. Aber gleichzeitig brauchen wir dieses, wie Gott ist, um in der nächsten Prüfung besser zu bestehen. Weil die Art und Weise, wie Abraham durch seine Prüfung gegangen ist, das hat sich verändert. Auch bei Mose kann man das sehen. Der junge Mose, ja, der wollte seine Gerechtigkeit durchsetzen und ist zum Mörder geworden. Ist ein ganz anderer Mose als der ältere, gereifte Mose, der sich wirklich auf die Stärke Gottes verlassen hat. Das ist im Grunde genommen die Botschaft der Predigt. Es ist ganz normal, dass unser Glaube am Anfang klein ist. Es ist ganz normal, dass der wachsen muss. Und zu diesem Wachstum ist es offensichtlich auch ganz normal, dass Gott Prüfungen schenkt. Und diese Prüfungen sollen uns nicht von Gott irgendwie wegbringen. Ganz im Gegenteil, die sollen uns seine Treue zeigen. Versteht ihr, wenn ich durch die Prüfung gegangen bin und ich habe daneben gehauen. Ich war nicht treu. Ich habe versagt. Ich habe einen sehr, sehr kleinen Glauben gezeigt. Und sehe am Ende, dass Gott trotzdem treu ist und an mir festhält. Wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Anbetung noch viel größer. Dann wird das Bild Gottes noch viel schöner in deinem Herzen, weil du mehr persönlich seine Treue kennenlernst. Es ist eine ganz normale Entwicklung, ihr Lieben. Auch wenn ihr die neuzeitlichen Glaubenshelden anschaut, wie Hudson Taylor oder Georg Müller oder Jim Elliot oder andere, die mussten auch alle durch Prüfungen gehen. Und das Leben war nicht rosarot und die haben auch teilweise versagt in ihren Prüfungen. Es ist normal, dass wir eine Entwicklung durchmachen, es ist normal, dass wir durch eine Schule gehen und es ist auch ganz normal, dass Gott Feuer in unserem Leben anwendet, um unseren Glauben zu bewähren. Nicht als Ausdruck seines Hasses oder seines, er hat uns verlassen oder er liebt uns nicht mehr, sondern umgekehrt, weil er viel größeres Interesse an unserem inneren Menschen hat, als an unserem äußeren Wohlergehen. Wir müssen jetzt eigentlich auch noch die anderen Verse genauso intensiv anschauen. Ja, wir haben wenig über die Verheißungen gesagt, die hier in Vers 2 und 3 genannt werden. Aber nur so viel dazu. Das sind die Bedingungen dieses Bundes, die Gott mit Abraham geschlossen hat. Oder die Folgen dieses Bundes. Es gab im Grunde genommen nur eine kleine Bedingung. Abraham, geh in das Land. Ist Abraham schlussendlich in das Land gegangen? Ja, er ist in das Land gegangen. Und seitdem ist dieser abrahamitische Bund, wenn ihr so wollt, ein bedingungsloser Bund, der bis zum heutigen Tag aufrechterhalten wird von Gott. Bis heute gilt es, und er hat ihn ja schon großenteils erfüllt, er hat Israel zu einem großen Volk gemacht. Er hat Abraham überreichlich gesegnet, übrigens materiell wie auch geistlich. Er hat den Namen Abrahams groß gemacht. Schaut mal, ihr geht durch die Schrift, ein Großteil der biblischen Bücher, inklusive unseres Herrn, reden von Abraham. Er segnet auch noch heute, da könnt ihr selbst mal 4. Mose 24, Vers 9 zu lesen, er segnet auch noch heute diejenigen, die Abraham und seine Nachkommen, Israel, segnen. Und er flucht auch noch heute die, die Abraham und seine Nachkommen, Israel, fluchen. Und bis zum heutigen Tag, das ist der letzte Teil dieser Verheißung, genießt eine unzählbare und eine wachsende Schar von Menschen aus allen Geschlechtern der Erde den Segen des Evangeliums. Wie ist denn Christus in diese Welt gekommen? Durch Israel. Und wie ist Israel in diese Welt gekommen? Durch Abraham. Das Heil für dich, wenn du Christus angenommen hast, und das Heil für mich, kam letztendlich auch durch die Lenden Abrahams. Und deswegen sagt er ihm, und durch dich, in dir, möchte ich alle Geschlechter dieser Welt segnen. Verse 4 und 5, nur ganz kurz, sie ziehen ja dann aus. Und wer geht mit ihnen? Lot geht mit ihnen. Das sind Folgefehler in unserer Nachfolge. Lot hätte gar nicht dabei sein sollen, genauso wie Terach. Die hätten alle in Ur bleiben sollen. Aber Lot war nun mal da. Und jetzt wollte ihn wahrscheinlich auch nicht allein in Haran zurücklassen. Das sind Folgefehler. Und das passiert auch in unserem Leben. Wenn ich Unglauben zeige, dann passieren Dinge, die hätten eigentlich nach Gottes Plan nie passieren sollen. Aber darf ich an der Stelle nur mal kurz, und das wäre eine Predigt für sich, die Frage stellen, war Gottes Plan deswegen durchkreuzt? Hat Gott jetzt ein Problem mit Abraham und mit Lot gehabt? Nein. Denk mal, wie das weitergeht. Ja, es gibt noch Probleme, das sind Folgefehler. Aber Gott schickt sogar zwei Engel extra wegen Lot, um ihn dann zu retten. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Auch wenn wir unsere Prüfung nicht gut hinkriegen, das ist ein deutliches Zeichen, dass wir zur Landung ansetzen sollen. Ja. Auch wenn wir unsere Prüfung nicht hinkriegen, dann soll das nicht heißen, dass wir Gott irgendwie überholt oder überrascht haben. Ja, anderes Beispiel, David und Bathseba. Sollte Bathseba jemals die Frau Davids werden? Niemals. Sie war eine verheiratete Frau. Und nur durch Ehebruch, durch Lüge, durch Mord ist David zu dieser Frau gekommen. Und ja, Sünde hatte Konsequenzen. Der erste Sohn musste sterben. Aber wissen wir, wer Salomon ist? Aus welcher Verbindung ist denn Salomon hervorgegangen? Aus der Verbindung mit Bathseba. Die Frau, die eigentlich nach dem moralischen Willen Gottes niemals die Frau Davids hätte werden sollen. War Gottes Plan zu Ende, weil David daneben gehauen hat und eine Prüfung nicht bestanden hat? Nein, mitnichten. Ganz im Gegenteil, Gott schreibt auf unseren krummen Linien gerade. Das ist richtig verstandene Souveränität. Ja, wir sind trotzdem voll verantwortlich. Aber Gott kommt nicht aus dem Ruder. Gott bringt Salomon, den weisesten König, den weisesten Menschen nach dem Herrn Jesus, den diese Welt je gesehen hat, in diese Welt, um sein Volk zu führen. Ja, Gott, also das nur mal als Nebenschauplatz von Vers 4. Oder Vers 5 könnte man sagen, schaut mal, die kommen aus Haran und sind groß gewachsen. Die nehmen alle ihre Sklaven mit, alle ihre Habe. Ich komme immer wieder darauf zurück, gutes Beispiel, einer, der materiell sehr gesegnet ist, aber er war nicht im Willen Gottes. Das ist das Gegenteil von diesem Wohlstandsevangelium, was heute Land auf und Land ab gepredigt wird. Der hat Wohlstand gehabt in Haran, dem ging es gut. Der hat noch viel dazu gewonnen, heißt es in der Schrift. Aber er war nicht da, wo Gott ihn haben wollte. Er war nicht wirklich im Willen Gottes. Lass uns zum Abschluss nur noch diese zwei letzten Verse anschauen, weil das gehört zu unserem Text. Er kommt nach Kanaan. Und er durchzieht dort dieses Land, es ist Feindesland. Er macht sich übrigens mit den Kanaanitern nicht eins. Und dann erscheint ihm Gott wieder, Gott redet wieder mit Abraham, deine Nachkommen, Vers 7, will ich dieses Land geben. Und was macht jetzt Abraham? Und damit wollen wir schließen mit dieser letzten Beobachtung und auch diesem letzten Gedanken. Gott baut Abraham baut Gott einen Altar. Und dann zieht er weiter, er bricht von dort auf, um nach Bethel oder Ai zu kommen. Also er zieht weder nach Bethel noch nach Ai. Das waren ja die Städte der Kanaaniter. Er macht sich mit den Kanaanitern nicht eins. Er siedelt in der Mitte, zwischen Bethel und Ai, von euch aus gesehen. Und was macht er dort? Er betet wieder an. Und er baut dem Herrn einen Altar. Und was macht er weiter? Und er bricht dann wieder auf und er zieht weiter nach Süden. Wenn ihr die Karte jetzt nochmal hättet hier vorne, würdet ihr sehen, er durchzieht wirklich das ganze Land Israel. Vom Norden bis zur Mitte, Ai und Bethel ist unweit von Jerusalem, ziemlich in der Mitte des Landes, bis hin ganz in den Süden, wo es dann in die Negev, wo es dann sehr wüstig wieder wird. Er zeigt, dass er wirklich Gottes Verheißungen glaubt. Aber gleichzeitig, beobachtet ihr das, baut er Gott immer wieder ein Altar. Das ist auch wieder eine Predigt wahrscheinlich für sich, aber ihr müsst wissen, was das bedeutet, wenn er Altäre baut. Das sind keine Altäre, wie die Babylonier gebaut haben. Das sind auch keine Altäre, wie man heute sie in den Kirchen findet, wo ihr eine Decke drauflegt und einen schönen Leuchter und eine schöne Kerze und eine Bibel, so eine dicke, große Familienbibel drauflegt. Abraham hat sich zu dem lebendigen Gott bekannt. Abraham hat sich zu dem lebendigen Gott bekehrt. Wenn er Altäre gebaut hat, das sehen wir auch bei Fruchtenbaum in seinem Kommentar, dann waren das die gleichen Altäre, die auch vorher Abel gebaut hat. Das waren Altäre, wo Opfer dargebracht wurden. Wir denken ja, das Opfersystem, das kommt seit Mose. Das stimmt ja gar nicht. Das allererste Opfer, was je gebracht wurde, wer hat das gebracht? das hat Gott schon dargebracht. Gott selbst hat das erste Opfer dargebracht, um die Sünde von Adam und Eva zu bedecken. Ja, wenn man Schurze aus Fellen machen will, muss man Tiere töten. Das erste Opfer, blutige Opfer, hat Gott dargebracht. Und das letzte hat auch Gott dargebracht. Und dazwischen geht das mit dem Opfern schon los. Abel hat schon dargebracht. Und Abel wusste auch, was ist das richtige Opfer. Ganz im Gegensatz zu Kain. Der wusste auch, was das richtige Opfer ist, aber der wollte es nicht bringen. Und Abel brachte das richtige Opfer. Ein richtiges Opfer brauchte Blut. Ein richtiges Opfer brauchte Tod, brauchte Sterben. Und das hat Abraham jetzt hier wieder praktiziert. Er nimmt das, was er von Adam schon wusste und was er von Abel schon wusste und bringt wieder Opfer dem lebendigen Gott nach der Maßgabe, wie Gott das bestimmt hat. Ein blutiges Opfer, was den Tod brauchte. Abraham zeigt genau das Wesen Gottes. Er betet das Wesen Gottes an. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Wenn er ein blutiges Opfer bringt, wisst ihr, was Abraham dann sagt? Du bist ein heiliger Gott. Du bist unnahbar. Sünde, auch meine Sünde, des halben Gehorsams. Sünde braucht eigentlich Tod. Aber du bist nicht nur ein gerechter und heiliger Gott, der unnahbar ist, du bist auch ein gnädiger Gott, weil du hast uns das befohlen, dass wir Opfer bringen sollen und dann können wir uns dir nahen. Es gibt Stellvertretung. Abraham zeigt das hier. Es gibt Stellvertretung. Und ich kann tatsächlich in Gemeinschaft mit dir leben. Er wusste noch nicht so konkret von Christus und Golgatha, wie wir das heute wissen. Aber versteht ihr das? Gott hat Beziehung mit Abraham und Abraham hat wieder Beziehung mit Gott. Und zwar mit dem Gott, wie er wirklich ist. Ein heiliger, unnahbarer, eigentlich gerechter Gott, aber auch ein unendlich gnädiger, liebevoller, vergebender, treuer Gott, der viel treuer ist als mein kleinster und schwächster Glaube. Und das ist, damit möchte ich die Predigt schließen, ihr Lieben, das ist der Fahrplan für uns. Das Ziel ist nicht die Glaubensprüfung. Das Ziel ist auch nicht der Kampf gegen Sünde. Das Ziel ist Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn wir, dafür haben wir auch keine Zeit, aber wenn wir dann bei Mose die ganzen Kapitel lesen würden, wo er das Opfersystem einsetzt und die Stiftshütte einsetzt und das levitische Priestersystem mit Aaron einsetzt, wisst ihr, was am Ende des Ganzen steht? Wenn sie das alles machen, dann bin ich mitten unter ihnen. Möchte ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott ist nicht irgendein Gott, an dem man glauben muss und der gewisse Eigenschaften hat und die man anbeten muss. Gott ist von Anfang an ein Gott, der Beziehung haben möchte. Gott lebt schon immer in Beziehung, in der Dreieinigkeit und Gott möchte Beziehung, 1. Korinther 1, Vers 9, mit dir. Und Abraham lebt diese Beziehung, indem er diese Altäre baut und Gott auf die Art und Weise anbetet, wie er angebetet werden soll. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir diesen Weg, ja, der Weg ist nicht das Ziel. Ja, die Glaubensprüfungen sind nicht das Ziel. Das wahre Ziel ist, Gott möchte sich offenbaren, wie er wirklich ist, wie treu er ist, wie gnädig er ist, wie barmherzig er ist mit dir, wie langmütig er ist. Und was sollen wir tun? Er offenbart sich und wir sollen antworten mit Gemeinschaft. Wie Abraham. Abraham pflegte dann Gemeinschaft mit Gott. Das brauchte Zeit, so ein Altar zu bauen. Ein Opfertier zu nehmen, zu schlachten, darzubringen. Das ging nicht mal so holter die Polter. Abraham verbrachte gute Zeit, gute Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Ziel für dich. Das ist das höchste Ziel übrigens, was Satan uns auch öfters aus den Augen vertreiben möchte. Das höchste Ziel ist es, Gott zu lieben. Ja, selbst das Evangelium ist nicht das höchste Ziel. Dann hätte Adam kein Ziel im Leben gehabt. Das höchste Ziel ist es, Gott kennenlernen, Gemeinschaft mit ihm haben, sich für ihn begeistern, mit ihm leben, ihn anbeten, sich an ihm freuen. Und das hat Abraham, das hat ihn ausgezeichnet. Das hat der junge Abraham schon gelernt. Und das müssen wir auch lernen, wenn wir durch diese Glaubensprüfung gehen wollen. Wir müssen Gemeinschaft mit Gott haben. Und er hat uns in Christus allen Grund gegeben, gute Gemeinschaft mit ihm haben zu können und ihn auch anbeten zu können. Weil er uns gezeigt hat, dass er für uns ist. Ich schließe mit Römer 5, Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und in der rühmen wir uns auch aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Amen.